Weißt du, wenn wir heutzutage irgendetwas unterschreiben, sei es jetzt der Vertrag für ein neues Smartphone, das Fitnessstudio oder, naja, einfach nur das neueste Streaming-Abo.
Ja, diese ganzen Abos.
Genau. Dann scannen unsere Augen doch fast instinktiv das Kleingedruckte nach einem ganz bestimmten Detail. Also wir suchen förmlich nach der Ausstiegsklausel.
Absolut. Man will direkt wissen, wo der Notausgang ist.
Ja, exakt. Wir wollen den Notausgang sehen.
Das ist ja auch kein Wunder. Also diese 14-tägige Widerrufsfrist oder dieser Button, mit dem man einfach monatlich kündigen kann, die haben sich ja richtig tief in unsere Psyche gegraben.
Ja, total.
Wir haben da echt eine regelrechte Kultur des Vorbehalts entwickelt. Jede Entscheidung muss irgendwie reversibel sein, weil uns diese ständige Angst, vielleicht was Besseres zu verpassen, immer im Nacken sitzt.
Und das spüren wir ja nicht nur bei irgendwelchen Handyverträgen, sondern auch in unserem ganz normalen sozialen Leben.
Oh ja, dieses ständige Offenhalten von Optionen.
Richtig. Dieses typische, lass uns mal schauen. Oder das vage, vielleicht bei Einladungen. Man hält sich halt alle Optionen bis zur allerletzten Sekunde offen.
Genau, und dann betrittst du plötzlich eine Sphäre, in der dieses ganze Abonnementmodell des Lebens quasi krachend in sich zusammenfällt.
Und genau da sind wir beim Thema. Wir sprechen heute über die absolute, lebenslange, emotionale Bindung.
Ein Konzept, das in unserer modernen, hyperflexiblen Welt eigentlich wie ein kompletter Fremdkörper wirkt, oder?
Absolut. Es ist fast schon ein Kulturschock. Und hallo erstmal an dich, unseren Zuhörer. Willkommen zu diesem Tauchgang, den wir heute ganz speziell für dich zusammengestellt haben, um genau dieses Paradoxon mal zu ergründen.
Es ist nämlich der radikale Gegenentwurf zu unserer heutigen Optionsgesellschaft. Ein Konstrukt, das eine fast schon provozierende Endgültigkeit von uns verlangt.
Und unsere Mission heute ist dabei ein bisschen unkonventionell, aber dafür umso faszinierender.
Das stimmt.
Wir wühlen uns heute nämlich ausnahmsweise mal nicht durch so einen riesigen Berg von psychologischen Forschungsberichten.
Gott sei Dank, haha.
Ja, oder durch irgendwelche soziologischen Studien zur Scheidungsrate. Nein, wir haben stattdessen ein absolutes Konzentrat an Bedeutung vor uns.
Ein extrem komprimiertes Dokument sozusagen.
Genau. Ein Dokument, das die ganze Schwere und auch die Schönheit dieser Thematik einfängt. Und zwar ein vierzeiliges Gedicht.
Es sind wirklich nur vier extrem verdichtete Zeilen. Die wirken auf den ersten Blick fast unscheinbar, aber wenn man genauer hinsieht, entfalten die eine enorme Wucht.
Das Gedicht stammt aus der Feder von Horst Winkler und wurde in der Versschmiede veröffentlicht. Und bevor wir anfangen, dieses Konstrukt jetzt in alle seine Einzelteile zu zerlegen, lass mich dir, unserem Zuhörer, diese vier Zeilen mal in ihrer ganzen Klarheit vorlesen.
Gerne.
Also, wir wollen uns ein Versprechen geben, ganz ernsthaft ohne Hintertür. Wir treten ein ins Eheleben und feiern das auch nach Gebühr.
Weißt du, wenn man diese Worte so auf sich wirken lässt, dann fällt eigentlich sofort auf, was alles nicht gesagt wird.
Ja. Und das ist genau der Punkt, der mich bei der Vorbereitung für heute so extrem gefesselt hat.
Es ist so unaufgeregt.
Richtig. Wie können vier derart simple, fast schon nüchterne Zeilen diese komplette Komplexität einer lebenslangen Partnerschaft einfangen? Ich meine, wenn man normalerweise an Hochzeitslyrik denkt, dann erwartet man doch so ein regelrechtes Feuerwerk an Pathos, oder?
Oh ja, Sterne, tiefe Ozeane, das große Schicksal.
Genau das. Endlose Romantik und Schicksalsschläge. Aber Winkler, der verzichtet komplett auf diesen ganzen klassischen Hollywood-Kitsch.
Es gibt keine Schmetterlinge im Bauch.
Nee. Überhaupt nicht. Stattdessen gibt es eine total entwaffnende Klarheit. Und diese ersten beiden Zeilen, also wir wollen uns ein Versprechen geben, ganz ernsthaft, ohne Hintertür, die haben es in sich.
Das ist psychologisch gesehen wirklich unglaublich spannend. Winkler dekonstruiert hier nämlich direkt das romantische Ideal dieser passiven Überwältigung.
Passiv im Sinne von, man kann nichts dafür.
Genau. In unseren typischen Narrativen, da verliebt man sich ja nicht einfach aktiv, man fällt in die Liebe. Im Englischen heißt es ja bezeichnenderweise auch falling in love.
Ah, stimmt.
Es wird immer als so eine Naturgewalt dargestellt, der man völlig hilflos ausgeliefert ist. Aber das allererste Wort des Gedichts, dieses stark betonte Wir wollen, das setzt da einen extremen Kontrapunkt.
Es macht die Liebe also zu einem aktiven Willensakt.
Exakt. Ein bewusster Willensakt beider Personen, das uns zeigt ja diese Gegenseitigkeit.
Das verändert die gesamte Perspektive, finde ich. Es ist eben kein Taumeln mehr, bei dem zwei Menschen kopflos in irgendwas hineinstolpern und einfach nur hoffen, dass es schon irgendwie gut gehen wird?
Nein, es ist eine Entscheidung. Das Wollen impliziert ja eine bewusste Handlung auf Augenhöhe.
Ja, aber ich muss an dieser Stelle direkt mal bei einer Formulierung einhaken, die mich, um ehrlich zu sein, massiv irritiert hat.
Lass hören.
Ich meine den Begriff der Hintertür, also in der zweiten Zeile. Wenn ich dieses Wort höre, denke ich unweigerlich an irgendwelche Software-Hacks oder dubiose Vertragsfallen.
Mhm.
Oder eben genau an diese moderne Angewohnheit, ein Date in letzter Sekunde abzusagen, weil man eine Hintertür gefunden hat, sprich eine bequeme Ausrede.
Ja, das ist ein sehr modernes Bild.
Aber in einem Hochzeitsgedicht, da wirkt das auf mich fast schon befremdlich pragmatisch. Also das ist doch ziemlich unromantisch, oder?
Auf den allerersten Blick wirkt es total unromantisch, ja. Aber wenn wir das mal mit der Funktionsweise unserer modernen Psyche abgleichen, dann ist genau diese Formulierung eigentlich der geniale Kern dieses Gedichts.
Okay, wieso das?
Naja, die Hintertüre repräsentiert diese Illusion, dass wir uns für etwas entscheiden können, ohne gleichzeitig etwas anderes aufgeben zu müssen.
Ah, wir wollen immer alles haben.
Genau. Und in der Psychologie spricht man da von der sogenannten kognitiven Last reversible Entscheidungen. Das heißt, wenn wir uns eine Option offen halten, bleibt unser Gehirn permanent in so einem Evaluierungsmodus.
Wir prüfen also ständig, ob das Gras auf der anderen Seite vielleicht nicht doch grüner ist.
Ganz genau, das Gehirn kann nicht wirklich zur Ruhe kommen.
Das heißt also, solange die Tür auch nur einen winzigen Spalt breit offen steht, investieren wir niemals unsere volle Energie in den Raum, in dem wir uns gerade befinden.
Richtig.
Weil ein Teil unseres Bewusstseins immer schon den nächsten Fluchtweg berechnet. Das ist ja eigentlich furchtbar anstrengend.
Das beschreibt den Mechanismus aber perfekt. Echte Bindung und paradoxerweise auch echte emotionale Freiheit, die entstehen erst dann, wenn man diese Notausgänge ganz bewusst zunagelt.
Verstehe. Winkler positioniert sein Gedicht also quasi als Antithese zur romantischen Verklärung?
Ganz genau. Er sagt damit eigentlich, wahre Romantik beweist sich nicht in den leichten Momenten der ersten Verliebtheit, sondern in der bewussten, fast schon schonungslosen Entscheidung gegen alle anderen Alternativen.
Man schaut sich an und sagt, ich kenne die Risiken und ich kapitalisiere trotzdem ganz bewusst alle Fluchtwege.
Das ist es.
Das ist eigentlich ein viel größerer, fundamentalerer Liebesbeweis als jedes Gedicht über funkelnde Sterne am Himmel, wenn man mal drüber nachdenkt.
Es hat viel mehr Gewicht, ja.
Es vermittelt diese klare Botschaft, ich bin hier und ich bleibe hier, auch wenn es richtig ungemütlich wird. Und das erklärt für mich jetzt auch den Gebrauch des Wortes ernsthaft in dieser ersten Hälfte.
Absolut.
Es ist einfach die Anerkennung der Tatsache, dass das Leben eben nicht nur aus romantischen Sonnenuntergängen besteht?
Dieses ernsthaft verankert die Entscheidung extrem in der Realität. Es signalisiert einen reifen Entschluss. Da stehen zwei Erwachsene, die betrachten die Tragweite ihrer Entscheidung komplett ohne rosarote Brille.
Sie wissen, dass Konflikte kommen werden.
Genau, sie wissen das. Und genau für diese unvermeidbaren Krisen bauen Sie vor, indem Sie die Hintertür verriegeln, bevor der Sturm überhaupt am Horizont aufzieht.
Wow. Okay, wenn wir diese Tür nun also wirklich zuschlagen, ne, den Schlüssel umdrehen und ihn wegwerfen, dann stehen wir unweigerlich vor der großen Frage, wo genau befinden wir uns jetzt eigentlich?
Gute Frage.
Denn wenn die erste Hälfte des Gedichts das Wie beschreibt, also ernsthaft, kompromisslos, ohne Ausstiegsklausel.
Ja.
Dann muss die zweite Hälfte ja logischerweise klären, was das eigentliche Konstrukt ist, das wir da betreten. Und Winkler formuliert das in Zeile 3 so, wir treten ein ins Eheleben.
Mhm.
Und auch hier, sorry, aber ich muss schon wieder den Finger in die Wunde legen.
Haha, du stolperst über das Verb eintreten, richtig?
Ja, massiv. Eintreten klingt für mich, als würde man einem Kaninchenzüchterverein beitreten.
Oder dem Schalterraum einer Behörde.
Ja, exakt. Oder einer Partei eintreten. Warum schreibt der Autor hier nicht einfach irgendwas über die Liebe? Warum wählt er dieses formelle, schwere, fast schon architektonische Wort Eheleben? Das klingt wirklich nach Amtsstube und nicht nach dem großen Höhepunkt einer emotionalen Reise.
Das ist eine fantastische Beobachtung. Denn das markiert den absolut fundamentalen Wendepunkt in der Logik dieses Textes.
Okay.
Schau mal, Liebe, wie wir sie im normalen Alltag definieren, ist in erster Linie ein Gefühl. Und Gefühle sind per Definition flüchtig.
Ja, das stimmt. Sie ändern sich ständig.
Genau. Sie schwanken, sie können durch Stress auf der Arbeit, durch Krankheit oder einfach durch Alltagssorgen komplett überlagert werden. Wenn man eine lebenslange Bindung also nur auf das bloße Gefühl der Liebe gründet, dann baut man sein Haus auf Sand.
Verstehe.
Das Wort Eheleben hingegen wird hier von Winkler ganz bewusst als eine neue Sphäre gewählt, als eine greifbare Institution.
Das bedeutet also, wir sprechen hier von einem echten Systemwechsel?
Ja.
Das Versprechen aus der ersten und zweiten Zeile war quasi der Schlüssel, den die beiden gemeinsam geschmiedet haben. Und jetzt überschreiten sie physisch und mental eine ganz reale Schwelle.
Man verlässt den Zustand des reinen Individuums, das eigentlich immer nur für sich selbst und seine eigenen Befindlichkeiten verantwortlich ist. Man betritt ein reales, gemeinsames Konstrukt.
Eine Institution.
Genau. Und eine Institution hat Wände, sie hat Regeln, sie hat ein massives Fundament. Wenn das Gefühl der Liebe an einem verregneten, dunklen Dienstag im November mal nicht spürbar ist, was völlig normal ist.
Ja, da hat man vielleicht einfach schlechte Laune.
Richtig. Dann ist es in diesem Moment die Architektur der Institution Ehe, die diese beiden Menschen zusammenhält.
Das leuchtet extrem ein. Ich meine, wenn ich ein Haus betrete, muss ich ja auch nicht jeden Tag aufs Neue eine emotionale Bindung zu meinen Dachziegeln aufbauen, damit sie den Regen abhalten.
Ha, sehr schöner Vergleich.
Ich verlasse mich einfach auf die Struktur, die ich einmal ganz bewusst gewählt und aufgebaut habe. Und das verbindet sich dann auch wieder perfekt mit der Ernsthaftigkeit vom Anfang, oder?
Ganz genau. Und diese Struktur, die muss eben auch gepflegt werden. Winkler spricht ja auch nicht einfach abstrakt von der Ehe, sondern ganz spezifisch vom Eheleben.
Ah, das Leben in der Ehe, der Alltag.
Da steckt der komplette Alltag drin. Der Abwasch, die Steuererklärung am Wochenende, die schlaflosen Nächte mit kranken Kindern, berufliche Krisen. Man tritt in eine geteilte Realität ein.
Es ist quasi eine gewisse Demut vor der Dauerhaftigkeit. Das Konstrukt wird größer als die Summe seiner beiden Teile.
Exakt so ist es.
Wir haben also diesen massiven, zutiefst privaten Schritt. Man schmiedet den Schlüssel, man verriegelt diesen Notausgang, den wir alle so lieben.
Mhm.
Und man betritt dieses gewaltige, schützende Gebäude des Ehelebens. Aber eine Partnerschaft existiert ja niemals in einem völligen Vakuum.
Nein, wir sind immer Teil einer Gesellschaft.
Genau. Es gibt immer den Moment, in dem das Private dann in den öffentlichen Raum tritt. Man erklärt seiner Familie, seinen Freunden, der Gesellschaft, dass man ab sofort als Einheit agiert.
Und dieser Übergang vom rein privaten Schwur zur gesellschaftlichen Sichtbarkeit ist ein essentieller Baustein der menschlichen Kultur.
Was uns dann unweigerlich zur vierten und letzten Zeile dieses kurzen Gedichts bringt.
Und feiern das auch nach Gebühr.
Ja, und ich muss gestehen, also als ich diesen Ausdruck gelesen habe, da musste ich wirklich laut lachen.
Wieso das?
Naja, nach Gebühr hat in unserem heutigen Sprachgebrauch ja nun wirklich nicht den allersexisten Klang, oder?
Haha, nein, das weckt eher Assoziationen an das Finanzamt oder an die Straßenverkehrsordnung.
Genau. Ich denke sofort an Strafzettel von der Windschutzscheibe, an Mahngebühren oder an den Rundfunkbeitrag.
Ja, das ist leider wahr.
Also frage ich mich ganz provokant, wie feiert man den größten Tag seines Lebens bitteschön nach Gebühr? Ist das dann diese typische Party, bei der das Ende schon ganz strikt auf der Einladung vorgegeben ist?
Oh je.
So nach dem Motto, um exakt 22 Uhr geht das Deckenlicht an, die Musik verstummt sofort und jemand legt dir die detaillierte Quittung für das Buffet auf den Tisch. Das klingt nach einer unfassbar trockenen Veranstaltung.
Das ist ein wirklich lustiges Bild. Aber um zu verstehen, was da textlich wirklich passiert, müssen wir uns mal die etymologische Wurzel dieses Wortes ansehen.
Okay, wo kommt das her?
Der Ursprung von Gebühr liegt im alten Begriff Gebühren. Das bedeutet so viel wie das, was angemessen ist, das, was sich gehört oder was einem ganz bestimmten Ereignis würdig ist.
Ah.
Winkler spielt hier meisterhaft mit der Sprache, um das psychologische Konzept eines echten Übergangsritus abzubilden, also der sogenannten Rite of Passage.
Also geht es in der Zeile überhaupt nicht um die finanzielle Rechnung für die Party, sondern um die Angemessenheit der Form?
Absolut. Eine Hochzeit ist eben nicht einfach nur eine weitere lustige WG-Party am Samstagabend. Es ist ein fundamentaler Lebenswechsel.
Okay.
Und die psychologische Funktion von Ritualen ist es, unserem Gehirn ganz klar zu signalisieren, hier endet eine alte Ära und eine neue beginnt.
Das macht Sinn.
Das Gedicht baut ja in den ersten drei Zeilen eine immense, fast schon erdrückende Verbindlichkeit auf. Erinner dich, keine Hintertür, dieser tiefe Ernst, der Eintritt in eine lebenslange Institution.
Ja, das war schon sehr gewichtig.
Diese enorme Schwere, die wird ganz am Ende durch das Feiern wieder aufgelöst, aber eben nicht durch einen völlig chaotischen Kontrollverlust.
Es ist also definitiv nicht der wilde Junggesellenabschied in Las Vegas, bei dem man versucht, die Realität noch ein allerletztes Mal irgendwie wegzutrinken.
Haha, nein, es ist das genaue Gegenteil davon. Es ist ein sehr tiefes, freudiges Anerkennen des Schrittes, den man gerade gemeinsam gegangen ist.
Eine Feier also, die der schieren Größe des Versprechens gerecht wird. Ein würdevoller Jubel sozusagen.
Genau das. Die Formulierung nach Gebühr hält hier eine extrem feine Balance aufrecht. Sie sagt quasi, ja, wir freuen uns, wir zelebrieren diesen Moment jetzt auch ausgiebig mit unserer ganzen Gemeinschaft.
Aber?
Aber wir vergessen dabei in keinem einzigen Moment den Ernst der ersten Zeile. Der reife, erwachsene Tonfall dieses gesamten Gedichts, der bleibt wirklich bis zur allerletzten Silbe vollkommen intakt.
Das ist wirklich faszinierend, wenn man das mal als Gesamtbild betrachtet. Wir haben hier 4 kurze Zeilen, die man in kaum 10 Sekunden laut vorlesen kann. Und doch enthalten sie einen kompletten, psychologisch total fundierten Bauplan für eine moderne, funktionierende Partnerschaft.
Wahnsinn, oder?
Lass uns das mal für dich, unseren Zuhörer, kurz verdichten. Was ziehen wir eigentlich aus diesem heutigen Tauchgang in diese extrem konzentrierte Lyrik?
Also, die wichtigste Erkenntnis ist für mich persönlich die enorme Kraft der bewussten Einschränkung. In einer Welt, die uns ja täglich suggeriert, dass echte Freiheit bedeutet, sich niemals wirklich festlegen zu müssen, zeigt dieser Text etwas anderes.
Nämlich?
Er zeigt, dass wahre Tiefe erst durch die ganz bewusste Begrenzung entsteht.
Wir haben hier ein Gedicht zensiert, das sich als brillante, extrem geerdete Anti-Hollywood-Version eines Liebesversprechens entpuppt hat. Es ist nicht völlig überladen mit kitschigen Metaphern.
Nein, gar nicht.
Es ist stattdessen die perfekte, messerscharfe Balance aus bindender Klarheit und einem feierlichen, fast schon ehrfürchtigen Respekt für die Institution der Ehe. Und für dich zum Mitnehmen zeigt das vor allem eines: wie unfassbar mächtig unsere Sprache ist.
Einzelne, wirklich sorgfältig kalibrierte Wörter können buchstäblich ganze Welten aufbauen.
Genau. Worte wie eben diese viel diskutierte Hintertür, dieses aktive Wollen oder dieses anfangs so scheinbar bürokratische Nachgebühr. Diese Worte steuern unsere gesamte Wahrnehmung von Verträgen, von Bindungen und natürlich von emotionalen Versprechen.
Richtig.
Dieses Gedicht holt das Konzept der lebenslangen Bindung aus den rosaroten, fluffigen Wolken der romantischen Komödien heraus und stellt es auf ein massives, reales und absolut wetterfestes Fundament.
Das ist schön gesagt.
Es sagt uns im Grunde, die Liebe baut das Haus nicht. Sie ist nur der Grund, warum wir überhaupt anfangen zu graben. Den ganzen Rest, den erledigen dann Entschlossenheit und Struktur.
Das ist ein sehr starkes Bild. Und genau an diesem Punkt, da möchte ich gerne noch einen letzten Gedanken anschließen.
Oh, sehr gerne.
Etwas, das du, während du uns jetzt gerade zuhörst, vielleicht einfach in deinen eigenen Alltag mitnehmen und in aller Ruhe mal durchdenken kannst.
Spannend.
Eine Reflexion, die nämlich weit über das spezifische Thema Heirat oder Romantik hinausgeht.
Ein mentaler Arbeitsauftrag zum Schluss also. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Wir haben ja heute sehr intensiv über diese besagte Hintertür gesprochen und darüber, wie wir eigentlich alle dazu neigen, uns bei jedem Vertrag und bei jedem neuen Projekt irgendwie so eine kleine Ausstiegsklausel offen zu halten.
Ja, dieser ständige Fluchtweg im Hinterkopf.
Genau. Stell dir nun aber mal vor, du müsstest ab sofort bei all deinen wirklich großen, lebensverändernden Entscheidungen, sei es jetzt beruflich, wenn du ein komplett neues Jobangebot annimmst.
Mhm.
Oder irgendein anderes großes persönliches Projekt startest. Stell dir vor, du müsstest dabei immer laut und deutlich diesen einen kleinen Zusatz aussprechen, ganz ernsthaft, ohne Hintertür.
Wow. Also wirklich kein "Lass uns mal schauen, wie das so im ersten Halbjahr läuft."
Nein.
Keine Probezeit. Kein heimlicher Plan B in der unteren Schublade.
Exakt. Wenn dieser völlige Verzicht auf den Notausgang die absolute Bedingung wäre, wie viele der großen Entscheidungen, die du in den letzten Jahren so getroffen hast, hättest du dann tatsächlich noch mit genau derselben Leichtigkeit getroffen?
Puh, das ist krass.
Es zwingt einen nämlich zu einer radikalen, fast schon schmerzhaften Ehrlichkeit mit sich selbst. Man trennt da sofort die echten Prioritäten von den bloßen flüchtigen Launen.
Das verändert die Sicht auf die eigenen Lebensentscheidungen wirklich komplett. Denn Naja, am Ende des Tages suchen wir doch fast immer nach diesem einen beruhigenden Knopf, um unser Abonnement des Lebens jederzeit kündigen zu können, falls es mal ein bisschen unbequem wird.
Ja, weil wir eben glauben, dass uns dieses Offenhalten von Optionen frei macht.
Richtig. Aber vielleicht, und das zeigt uns dieses kleine, kompakte Gedicht von Horst Winkler auf so wunderbare und glasklare Weise, vielleicht liegt die wahre, tiefe Freiheit ja gar nicht in den unendlichen Optionen eines Katalogs.
Ganz genau.
Vielleicht liegt sie genau dort, wo wir endlich den Mut aufbringen, die Tür hinter uns zu schließen, den verdammten Schlüssel wegzuwerfen und endlich im Raum anzukommen. Ganz ernsthaft. Ohne Hintertür.